Liebe Geschwister im auferstandenen Herrn, die Überschrift zur heutigen Predigt habt ihr längst gelesen. Das neue Leben bewirkt eine neue Ausrichtung. Nun habe ich schon gerade von der Architektenzeitung gesprochen, Bauen im Bestand. Wir kennen das auch anders. Zunächst Schnee, dann Gletschereis, später Schmelzwasser im Frühjahr. Also es gibt ja diese Veränderung, die wir alle kennen, die wir wahrnehmen. Aber es gibt ja noch spannende Steigerungen, von denen ich ganz kurz sprechen möchte, und zwar von einer Metamorphose. Das Wort Metamorphosis stammt aus dem Griechischen und bedeutet Umwandlung. Also Meta, dazwischen oder folgend, und Morph, Gestalt, Körper, Form. Und in der Zoologie ist diese Umwandlung der Larvenform in das Adultstadium des Erwachsenen, des großen geschlechtsreifen Tieres, bei vielen Beispielen zu erkennen. Da ist zum Beispiel der Mehlkäfer, zunächst Eistadium, dann Larvenstadium, dann Puppenstadium und dann endlich der Mehlkäfer. Und dieser Mehlkäfer frisst mit Vorliebe bekanntlich Getreide, Mehl, Kleie und war früher in den Mühlen und bei den Bäckern gefürchtet. Aus den Eiern schlüpfen Larven. Die Entwicklung des Eis ist sehr spannend, sehr ein komplexer Vorgang. Die Ernährung erfolgt aus den Dottern, die Atmung erfolgt durch diese poröse Eierschale hindurch. Dann hat eine Larve ungefähr 10 bis 14 Häutungen und dabei verändert sich ihr Aussehen. Das können wir alles soweit folgen, oder dem können wir alles soweit folgen. Was wir nicht wahrnehmen können, ist, was innerlich geschieht. Da gibt es unvorstellbare Umbauvorgänge, die den Käfer da berühren. Und die Entwicklung des Mehlkäfers, also von dem Ei in die verschiedenen Stadien, wäre ein Thema, was man vertiefen sollte, müsste. Man spricht von einer vollständigen Verwandlung, vollständiger Umverwandlung, von einer Metamorphose. Ich könnte jetzt natürlich weitermachen bei der Larve zur Grille oder das bekannte Beispiel von der Raupe zum Schmetterling oder von der Kaulquappe zum Frosch. Frösche sind ja Amphibien, also Wirbeltiere. Und zunächst atmen sie über Kiemen, später über die Lunge. Also wir reden hier von einer Umwandlung, von einer Metamorphose, wie sie Gott geschaffen hat, wie sie uns eigentlich unvorstellbar ist. Und nun, wie schon in der neutestamentlichen Lesung aus Johannes 3 gelesen und gehört, spricht die Schrift auch von einer Umwandlung. Und da möchte ich noch einmal euch bitten, wenn es möglich ist, aus Respekt vor dem Wort Gottes aufzustehen. Der Apostel Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt Platz. Also jetzt haben wir die drei Punkte für heute in der Predigt. Das neue Leben bewirkt eine neue Ausrichtung. Das erste ist natürlich die Voraussetzung, die neue Geburt. Das zweite ist Erkennung, Gottes Gebote halten Und finally das dritte, Auswirkung, Überwindung der Welt. Das neue Leben bewirkt eine neue Ausrichtung. Voraussetzung, neue Geburt. Der Text sagt uns hier, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Nochmal, wer glaubt, das ist eigentlich bereits das Ergebnis der neuen Geburt. Die neue Geburt ist der Glaube. Der Apostel Paulus bezieht sich auf den Propheten Joel, wenn er uns diese Fragenkette im Römerbrief schreibt. Aber da kommt erstmal das Zitat von Joel. Und dann fängt Paulus an, zitiert Joel aus Joel 3, wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden. Und dann baut jetzt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist auf und schreibt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an dem glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Nun, die Apostel setzen sich nach Ostern, genauer nach Pfingsten, los und fangen an, das Evangelium zu verkündigen. Und dann können wir in der Apostelgeschichte lesen, wie der Herr den Menschen die Ohren auftut. Und sie glauben. Jesus Auftrag, der Missionsbefehl war, das Evangelium zu verkünden und zu lehren. Jesus hat nie den Auftrag gegeben, das Evangelium zu verteidigen. Der hat immer nur gesagt, dass wir es verkündigen sollen. Und wenn wir es verkündigen, folgt die Reaktion: Glaub ich dem Gehörten, dann bin ich neu geboren. Dann ist das Ergebnis des Glaubens die neue Geburt. Dann findet die geistliche Umwandlung statt. Römer 12 schreibt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, dass ihr lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch, wie? Durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wer wünscht einem das nicht? In einer Prüfung, ob es beim Abi ist oder einer Meisterprüfung oder egal in was für einer Klausur, wer wünscht nicht das Gute? Wer wünscht nicht das Wohlgefällige, das Gelingen, das Vollkommene? Schaut, der Vers 1 sagt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Nun, wie sich die Apostel auf den Weg gemacht haben, um das Evangelium zu verkünden, so haben sich natürlich auch die Irrlehrer auf den Weg gemacht. Und die fangen jetzt an, mit einigen Argumenten des Zweifelns dagegen zu halten. Zur Entstehung des ersten Johannesbriefs noch ganz kurz. Entschuldigt, dieser Johannesbrief ist nicht an eine Gemeinde gesandt wie Ephesus, Kolosser, Philippe und so weiter. Dieser Brief geht an die Gemeinden der damaligen Zeit gegen die Sekte der Gnostiker. Das sind also die Wissenden, die sagen zwar, ja, Jesus in Gottheit, klar, aber die Menschheit verleugnen sie. Da halten sie gegen. Also die Gnostiker waren also die Aristokratie der Weisheit. Na, so ähnlich. Wie Sie es auch in der Gegenwart kennen. Das waren also die Wissenden, die Gebildeten, die Schlauen, die Aristokraten, das waren die, die dagegen gehalten haben. Und sie rühmen sich, alle Erkenntnis der Weisheit zu besitzen und schauen dann mitleidig auf die herab, die es eben nicht drauf haben, die der apostolischen Verkündigung folgen und deren Glauben auch. Und da greift der Apostel Johannes jetzt dazu, zu dem Brief, und schreibt deutlich eine Scheidung zwischen den Irrlehrern und den Aposteln. In Kapitel 4, 3 schreibt er: Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Der Glaube, von dem wir sprechen, ist das Christusbekenntnis, das Glaubensbekenntnis, was wir gerade gesprochen haben. Und wer das wahrhaftig sagen kann, der ist von Gott geboren, der ist von Gott gezeugt. Der Apostel Johannes spricht oder schreibt hier, was er selbst in dem Gespräch von Jesus zu Petrus sagen hörte. Ihr kennt das Gespräch aus Matthäus 16. Da geht es um die Frage, dass Jesus fragt: Was denkt ihr, wer ich sei? Sagt Simon Petrus: Du bist der Christus, des lebendigen Sohn Gottes. Sagt Jesus zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Jetzt kommt's. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das schaffen wir rationell nicht. Das muss uns geschenkt werden. Und wir können Jesus nur wahrhaftig bekennen, wenn wir vor ihm geboren sind. 1. Korinther 12 heißt es, da schreibt der Apostel Paulus: Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Niemand kann sagen, außer ist der, der durch den Heiligen Geist. Wir können nicht anders, als Jesus zu loben, wenn wir von ihm wiedergeboren wird. Niemand kann das sagen, dass der Jesus der Herr ist, außer er ist durch den Heiligen Geist geboren. An dieser Stelle müssen wir natürlich uns jeder für sich selbst prüfen, ob ich das sagen kann. Kann ich das so sagen, durch den Heiligen Geist, dass Jesus der Herr ist? Kann ich das aufrichtig bekennen? Es ist so wie beim Abendmahl, dass ein jeder sich selbst zu prüfen hat. Und wenn wir das sagen können, ja, ich kann das bekennen, dann haben wir schriftgemäß das neue Leben. Nur wer Jesus als Christus bekennen und verkündigen kann, ist neu geboren. Kommt zu dem zweiten Punkt. Jetzt kommt die Erkennung. Das neue Leben bewirkt eine neue Ausrichtung. Erkennung, Gottes Gebote halten. Also wenn ihr das Blatt so vor euch legt, diesen Text, dann seht ihr, dass Vers 2 und 3, da geht es immer, wer der. Und jetzt kommt zu wir. In Vers 2 und 3 heißt es, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Nun kommen wir zu einer weiteren Überprüfung, inwieweit wir schon umgewandelt sind. Ich begann die Predigt mit den Worten, liebe Geschwister im auferstandenen Herrn, und das Prüfungsfeld ist die Bruderliebe, ist die Geschwisterliebe, da wir alle gemeinsam denselben geistlichen Vater haben. Also jetzt kommen wir zu dem Testfeld der Alltagstauglichkeit. Wenn wir gleich die Kirche verlassen, am Montag wieder die Woche arbeitsmäßig beginnt, dann können wir das prüfen in besonderer Weise. Auch hier bleibe ich bei dem Apostel Johannes in Kapitel 4. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. In meinem Bruder, in meiner Schwester begegnet mir die Liebe Gottes. Wir haben uns gegenseitig nicht ausgesucht, aber Gott hat uns zusammengestellt. Ein weiser Plan. Warum, weiß ich nicht. Warum jetzt Pastor Olaf Latzel unser Pastor ist. Warum jetzt dieser Kirchenvorstand sein Vorstand ist, unser Vorstand ist. Das ist kein Zufall. Da steckt mehr dahinter. Und wenn wir jetzt gemeinsam als Gemeinde, als Geschwister in die kommenden spannenden Wochen gehen, dann ist es unser Auftrag, untereinander zu tragen, mitzutragen. Das sind die Gebote Gottes. Unsere geschwisterliche Liebe erweist sich nämlich jetzt im Gehorsam gegen die Gebote Gottes. Also die Liebe zu Gott ist keine gefühlsbestimmte Liebe, launisch wie das Aprilwetter. Wir haben längst erkannt, dass die 10 Gebote sich in 2 Gruppen aufteilen. Die ersten 4 beschäftigen sich mit dem, was Gottes Anliegen ist, und die restlichen eben dem, was untereinander die Zeitgenossen anspricht. Aber die Klammer zwischen 1, 4, 5 und 10 ist die Liebe, anders gesagt, ist der Gehorsam. Ist der Gehorsam. Im kleinen Katechismus von Dr. Martin Luther ist es deutlich zu sehen, da kommt nicht nur das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Wäre schon wichtig, dass wir es wissen, dass wir es nicht tun können, dass wir auch jemanden mundtot machen können. Du sollst nicht töten. Luther fügt ein Sonder hinzu, sondern ihm helfen und ihm beistehen in allen Nöten. Da geht es weiter, nicht nur, dass wir nicht jemanden töten, sondern dass wir ihm beistehen, dass wir in Gefahren, in Nöten, ihm zur Seite stehen. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Immer wieder wird von dieser Kanzel bezeugt, dass Jesus wahrhaftiger Mensch war und Knechtsgestalt annahm. Und gerade auch hatte ich es erwähnt, dass die Gnostiker der damaligen Zeit die Gottheit Jesu zugaben, aber die Menschheit verleugneten. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem evangelikalen Ansatz. Jesus war Sohn Gottes und war Mensch. Er kam als Christ, Kind in die Welt und wir sollen Christkinder werden. So wie Jesus als Mensch gehorsam war und den Willen seines Vaters tat, so müssen wir im Umkehrschluss neu geboren werden, als Gotteskinder, von Gott gezeugt und genauso seinem Willen gehorsam sein. Das ist derselbe Anspruch. Was hat Jesus damals getan? Jesus hat das Evangelium verkündet. Jesus hat den Irrlehrern die Stirn geboten. Jesus hat Hungrige gespeist. Jesus hat Kranke geheilt. Jesus hat Steuern gezahlt. Was sollen wir tun? Wir sollen das Evangelium verkünden. Wir sollen den Irrlehrern die Stirn bieten. Wir sollen Hungrige speisen. Wir sollen Kranke heilen. Und wir sollen Steuern zahlen. Und wir können das vielleicht nicht im Einzelnen, im Letzten, aber wir können Missionare unterstützen. Missionswerke, die sich auf den Fahnen geschrieben haben, dass sie helfen, die können wir im Gebet tragen, die können wir finanziell unterstützen. Dann tun wir den Willen Gottes. Die Liebe zu Gott ist der Gehorsam zu seinen Geboten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Wir sollen die Gebote Gottes bewahren. Wir sollen die Gebote Gottes beschützen, wir sollen sie pflegen. Und Johannes schreibt jetzt hier ausdrücklich, seine Gebote sind nicht schwer. Würde so manch einer denken, naja, ich empfinde das anders. Aber jetzt kommen wir wieder nochmal zurück. Wir glauben, was Jesus sagt, richtig? Dann hört mal, was Jesus sagt. Der sagt zu den Schriftgelehrten, weh euch, Schriftgelehrte, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr selbst rührt sie nicht mit dem Finger an. Das waren die Schriftgelehrten. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus lädt uns ein, mich, dich, uns, wenn wir beladen sind. Er lädt uns ein. Er möchte uns persönlich ermutigen. Er möchte uns Sanftmut lernen. Er möchte uns Demut lernen. Und das Größte an dem Bild ist, er zieht mit uns an dem Joch. Das Joch wurde ja immer von zwei Ochsen gezogen. Er zieht mit. Er lässt uns nicht allein. Auch der Apostel Paulus ermutigt uns, an dem Gespann zu bleiben, an dem Joch zu bleiben. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und nun der dritte Punkt. Das neue Leben bewirkt eine neue Ausrichtung. Jetzt kommt die Auswirkung, Überwindung der Welt. In den Versen 4 und 5 lesen wir jetzt nicht mehr wir, wie schon vorher, wieder wer und der. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Schaut, wir kommen von Ostern. Wir kommen vom Sieg. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wir kommen vom Sieg. Und Satan möchte uns jetzt wieder als Kaulquappe in den Tümpel schmeißen. Aber wir sollen doch als Frosch durch das Leben hüpfen. Wir sollen doch nicht mehr als Raupe am Boden rumkrabbeln. Wir sollen als Schmetterling, wie als Adler im Psalm 103, aufstehen, aufschwingen. Das sollen wir doch als neue Menschen. Die Gebote Gottes sind uns zum Überleben gegeben. Sie sollen uns auf dem Weg des Alltags Orientierung geben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. In 3. Mose 18 heißt es, darum sollt ihr meine Satzung halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Wir sprechen vom neuen Leben. Jesaja schreibt in 55, neigt eure Ohren her und kommt zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Denn die Weisheit dieser Welt ist die Torheit bei Gott. Wir würden es gar nicht erkennen, was zielführend ist. Wir könnten ja aus dem Alltag beobachten oder können aus dem Alltag beobachten, wie immer wieder neue Religionen entstehen. Und die Leiter ist immer, immer zu kurz. Sie kommen nicht zu Gott. Wenn Gott sich nicht aus dem Himmel beugt, kommen wir nicht von unten nach oben. Und das wahre Leben der Umwandlung, die Metamorphose, kommt aus den Geboten Gottes. Darum sollt ihr meine Satzungen halten und mein Recht, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Dadurch werden wir leben, weil wir von Gott gezeugt sind, weil wir seinen Geboten horchen, finden wir bei ihm die Umwandlung und das wahre Leben erstmal, wozu wir letztlich bestimmt sind. Komm nochmal hier auf Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt, ich sag jetzt mal, besiegt hat. In ein paar Worte über den Sieg, der aus der Schrift kommt. Die Auferstehung Jesu ist Sieg. Sieger über den Tod. Und wir hören zu den Siegern, wir gehören zu den Siegern, weil wir von Gott gezeugt sind. Und damit haben wir Anteil an dem Sieg Gottes. Liebe Geschwister hier in der St. Martini-Gemeinde, dreht euch einmal um. Neben dir, Bruder, Schwester, so sehen Sieger aus. Und wenn ihr jetzt zugeschaltet seid und ihr seid zu zweit, zu dritt und ihr seid Geschwister im Herrn, dann sehen so Sieger aus. Wir stehen im Sieg. Das müssen wir begreifen. Wir sind die Sieger, nicht weil wir siegvoll sind. Wir hatten gerade ein Bußgebet. Darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Ja, ich weiß. Aber in Christus liegt der Sieg. Das ist der Point. Viele wissen, dass wir drei Söhne haben. Einer von unseren dreien war wirklich ein ganz begnadeter Schwimmwettkämpfer und der hatte wirklich das ein oder andere Mal den Siegeszug gehalten. Da waren die Zuschauer, da wurden geklatscht, da wurden Pokale überreicht, da wurden Medaillen übergeben, da wurden respektvolle Reden gehalten. Also der war wirklich ein ganz großer Schwimmer. Aber was jetzt der Punkt ist, der Schwimmwettkampf lag auf der einen Seite und die Siegesfeier bei der anderen. Und genauso ist es bei uns. Wir sind Sieger in Christus. Aber die Siegesfeier, die kommt noch. Ist auch bei den Olympischen Spielen nicht anders. In allen Disziplinen, wo der Sieger feststeht, da muss er warten, bis die Flower Ceremony kommt und dann irgendwann er noch den Sieg oder die Urkunde, was immer, bestätigt wird. Aber sie ist schon Sieger. Das müssen wir mitnehmen heute. So sehen Sieger aus. Wir robben nicht verwundet und angeschossen von Niederlage zu Niederlage. Wir ereilen in Jesus den Sieg, weil wir die Welt durch seinen Sieg überwunden. Und jetzt schaut noch einmal auf den Handzettel in Vers 5. Wer ist es aber, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus Sohn ist. Wer nicht glaubt, kann die Welt nicht überwinden. Jetzt haben wir hier eine grammatische Form mit einem Fragezeichen. Eigentlich müsste da ein Ausrufungszeichen sein. Nicht der, der glaubt, dass Jesus ist. Wir sind doch die, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wie ich schon gerade sagte, in diesem Siegesleben, in dem Christusbekenntnis, gehören jetzt wir zusammen und das ist das Entscheidende. Nicht der Ort Golgatha, nicht die Uhrzeit sonntags früh morgens soll angebetet werden. Der Auferstandene, der Sieger, Warum können wir die Welt überwinden? Weil sie der Herr überwunden hat. Jesus sagt das doch in Johannes 16. Ich habe mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Und was sagt er dann, nachdem er sagt, seid getrost? Ich habe die Welt überwunden. Das ist der Sieg, von dem wir reden. Das neue Leben bewirkt eine neue Ausrichtung. Voraussetzung, die neue Geburt. Erkennung, Gottes Gebote halten. Auswirkung, Überwindung der Welt. Wer Jesus nicht kennt, der ist auch blind für die Existenz des Teufels. Ich lese noch einige Verse aus Johannes 3, damit wir es nochmal richtig deutlich hören und dann gleich bei dem Instrumentalstück nochmal drüber nachdenken können, was er uns hier schreibt. Johannes schreibt in Kapitel 3, 1. Johannesbrief, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und jetzt kommt Weihnachten und Ostern zusammen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes sind und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer seinen Bruder nicht lieb hat. Amen.